Also ich muss sagen, ich fand Ernie, ich weiß ja gar nicht, ob die Kinder das heute überhaupt noch kennen, Ernie und Bert. Ja, ist das noch bekannt? Ich finde die immer wieder echt cool und ich muss selber immer wieder schmunzeln, wenn ich die beiden sehe. Kommt selten vor, aber jetzt halt mal wieder, wenn man so guckt, was kann man vielleicht noch als Einstieg nehmen für so einen Gottesdienst, für eine Predigt. Ja, und was hier bei Ernie und Bert noch so lustig ist, ist im Leben wirklich ein unglaublich großes Thema. Dieses, ihr könnt euch erinnern, dieses Durst haben, ist ein unglaublich großes Thema. Und ich weiß nicht, ob ihr das schon mal so erlebt habt, richtig heftigen Durst zu haben. Das hält man kaum aus. Also ich habe das mal nachts manchmal, das ist ganz merkwürdig, ich weiß nicht, woran das liegt, ich habe das auch noch nicht checken lassen, dass ich nachts manchmal eine total trockene Kehle habe und wach werde von dieser trockenen Kehle und ich muss fast, oh, keine Ahnung, also da muss ganz schnell Wasser her und dass ich wieder Luft kriege überhaupt, ganz merkwürdig. Heute Nacht ging es mir auch irgendwie nicht so gut und oder ich kann mich erinnern, meine Zeit, wo ich noch sehr aktiv Triathlon gemacht habe und ich habe auch ab und zu einen Marathon gelaufen in Berlin. Oh, und wenn man dann am Ziel ankommt, also so unterwegs, das habe ich meistens so liegen lassen, hatte mein eigenes Trinken dabei, aber so zum Schluss, oh, wenn du dann richtig Durst hast und es gibt auch Bier und verschiedene andere Getränke, dann geht das so richtig runter, ne? Und das ist wie so eine pure Erlösung, wenn du dann was zu trinken kriegst. Das ist ein unglaubliches Gefühl. Und Durst zu haben, das kann manchmal sehr, sehr intensiv sein. Das kann manchmal ein unglaubliches Verlangen sein. Ich weiß nicht, in welche Situation ihr schon wart, wo ihr so richtig Durst hattet. Ich weiß nicht, ob schon mal jemand vielleicht so eine Wüstenaktion mal gemacht hat, keine Ahnung. Ja, kein Wunder, dass auch immer wieder von Durst, ja, nicht nur im körperlichen Sinn gesprochen wird. Das können wir auch übertragen. Und dann geht es nämlich bei diesem Durst um alles, wonach wir Ausschau halten. Ja? Und wonach wir verlangen. Wir sind Menschen und der Mensch steht einfach für ein Wesen, das immer Durst hat. Aber dieser Durst ist eigentlich immer nur für einen Moment zu stillen. Da muss immer wieder was kommen. Manchmal muss das auch immer getopft werden. Eine unglaubliche Sehnsucht und ein unglaubliches Verlangen nach Durst, das zeichnet uns im Grunde als Menschen aus. Und das kennen wir auch und das weiß jeder von uns. Aber was wir auch merken, ist, dass dieser Durst immer wieder zurückkommt. Das hört nie auf. Das ist wie so ein Fass ohne Boden. Wir wollen immer mehr, verlangen immer mehr. Da ist eine unglaubliche Sehnsucht danach, dass dieser Durst auch gestillt wird. Interessant finde ich es, wenn wir mal in die Bibel reingucken, dass die Seele, unsere Seele oder unser Herz und der Begriff Durst total eng beieinander liegen. Und so kann es immer wieder mal heißen, unsere Seele hat Durst. In dem Psalm hören wir das auch immer wieder. Unsere Seele hat Durst. Und das kann alles sein. Das können wir ganz vielfältig füllen. Unsere Seele hat Durst nach Liebe, nach Anerkennung, danach, dass wir gesehen werden, dass man uns beachtet. Vielleicht dürstet sie auch nach Ruhe oder nach einem sicheren Zuhause oder auch nach Gemeinschaft oder was weiß ich, was da alles da ist, wie wir das füllen. Der Mensch ist das durstige Wesen, das hören wir eigentlich immer wieder in der Bibel. Und irgendwie ist es naheliegend, ja, dass in so einer trockenen Gegend wie dem Nahen Osten Wasser für alles Gute steht, das den Durst des Menschen stillt und löscht. So wie die Seele des Menschen als durstige Kehle gesehen wird, so wird immer wieder vom Wasser geredet, wenn es darum geht, das Gute zu beschreiben, das Gott für uns Menschen tut. Der Mensch hat Durst und Gott gibt das Wasser. Das zeigen ganz viele Geschichten in der Bibel. Klar, es geht auch in der Bibel auch um Geschichten, wo es um ganz realen Durst geht, also um körperlichen Durst. und frisches Wasser. Und genauso oft geht es um Durst im übertragenen Sinn. Also um alles, wonach sich unser Herz, unsere Seele sehnt. Und dann auch um Erfüllung. Darum, dass auch unser Durst nach Anerkennung, nach, keine Ahnung, nach Liebe, nach Ruhe, nach einem Ohr, das uns hört, nach einem Auge, das uns sieht, nach Schutz, nach Geborgenheit, dass das gestillt wird. Aber am Ende geht es immer um einen ganz bestimmten, den letzten und entscheidenden Durst. Und das müssen wir, glaube ich, immer wieder auch ja, uns vor Augen führen oder auch kapieren, dass es eigentlich und im Letzten immer um einen ganz ja, um einen ganz bestimmten Durst und um eine ganz bestimmte Stillung geht. Wonach also sehnt sich unsere Seele, unser Herz? Oder andersrum gefragt, was meldet sich da zu Wort, wenn wir so ein Wahnsinnssehen in uns spüren? Ich hatte gerade die Psalmen erwähnt und ein Beter in dem Psalm bringt es eigentlich auf den Punkt. Im Psalm 42 nämlich, ganz bekannter Vers, wie der Hirsch schreit nach frischem Wasser, so schreit meine Seele Herr zu dir. Meine Seele dürstet nach Gott. Meine Seele dürstet nach dem lebendigen Gott. Wann werde ich nur dahin kommen, dass ich Gottes Angesicht schaue? Also letztendlich und eigentlich immer, wenn wir Durst haben, schreit unser Herz, schreit unsere durstige Seele vor allem nach einem. Das ist nach Gott. Jedes Mal, wenn wir irgendwie Durst verspüren, ist es eigentlich eine Sehnsucht nach mehr als das, was die Welt bietet. Oft wissen wir das gar nicht und oft können wir es uns vielleicht auch gar nicht vorstellen, dass es letztlich eigentlich immer wieder Gott ist, um den es geht, wenn es um unseren Durst geht. Oder wir haben das auch nicht im Blick. Manchmal verlieren wir das ja auch wirklich als Christen aus dem Auge. Dass es letztlich nur Gott ist, der diesen Durst stillen kann, den wir immer und immer und immer wieder haben. Denn sonst würden wir nicht an so vielen Quellen probieren, die unseren eigentlichen Durst aber nicht stillen können. Am Ende kann nichts unsere Sehnsucht stillen, nichts unseren Durst löschen. Wir bleiben unerfüllt, wir bleiben leer, wenn wir nicht mit Gott selbst eine Beziehung haben. Das heißt, wenn wir auch selbst mit Gott leben, haben wir das wirklich verstanden? Und manchmal frage ich mich selber, Mensch Friedhelm, hast du das wirklich kapiert? Und dann kommen diese Warums, ne? Warum machst du dann das, warum machst du jenes? Hast du das wirklich verstanden, dass nur Gott und eine gelebte Beziehung, die du zu Gott hast, wirklich dir das geben kann, wonach du dich sehnst? Ist das nicht komisch, dass wir das oft vielleicht im Kopf haben, aber in der Umsetzung hapert das manchmal ganz heftig, aus was für Gründen auch immer? Dass wir es vielleicht doch nicht glauben können, dass Gott der ist, der es gut meint mit uns? Ich weiß nicht, wie das bei euch so ist. Ja, wir sind so gestrickt. Das ist einfach so. Das liegt in uns drin. Wir sind dazu bestimmt, mit Gott zu leben und das Leben mit ihm auch zu genießen und das Leben mit ihm auch zu durchleben. Das ist unsere Veranlagung. Und das müssen wir immer wieder uns vor Augen führen, dass nur Gott derjenige ist. Lass uns das immer wieder aufnehmen und lass uns vielleicht auch wieder neu dafür kämpfen. Auch wenn es jetzt wieder neu losgeht nach den Ferien. Das ist ja auch manchmal so ein Auftakt. Dann beginnt wieder der Alltag. Der Alltag bekommt wieder eine gute Struktur. Die Ausbildung beginnt, die Schule beginnt, die Arbeit beginnt nach dem Urlaub. Wollen wir dafür wieder neu kämpfen, das zu sehen? Wir brauchen die Gewissheit, dass wir uns Gottes Liebe verdanken. Wir brauchen die Nähe zu Gott und dass er bei uns ist. Und wir brauchen auch ja, diese Hoffnung, dass wir nicht einfach eines Tages kaputt gehen, dass wir nicht eines Tages verlöschen, sondern nach Hause kommen zu dem, dem wir uns verdanken. Weil danach unsere Seele schreit. Das meldet sich in uns, wenn wir eine tiefe Sehnsucht und einen schmerzhaften Durst verspüren. Und das möchte Gott, dass wir das neu sehen, dass wir das neu erkennen. Das Volk Israel hat diese Sehnsucht immer wieder zum Ausdruck gebracht, in Liedern und Gebeten. Sie lebten immer wieder von diesem Versprechen, das Gott ihnen gegeben hat. Euer Durst soll gestillt werden. Ich will euch eines Tages dieses lebendige Wasser geben. Wartet nur. Eines Tages wird eure Sehnsucht erfüllt. Gott selbst bei euch. Und dann wird vieles neu werden. Zerbrochenes kann heil werden. Schweres kann leicht werden. Eure Schuld wird vergeben werden. Und so haben sie gewartet. Auch in den Tagen von Jesus. Wir erinnern uns an die Feste, die sie immer wieder gefeiert haben. Zum Beispiel das Laubhüttenfest. Sie haben sich erinnert an diese lange Wanderung in der Wüste, als sie in Hütten leben mussten. Und sie feierten ihre Hoffnung, eines Tages wird Gott kommen und er wird lebendiges Wasser für unsere durstigen Seelen ausschütten. Und dann wird es gut werden. Schalten wir uns mal in die Geschichte ein, die ich für heute rausgesucht habe, aus Johannes 7, wer mitlesen möchte. Johannes Evangelium Kapitel 7, ab Vers 37. Am Höhepunkt der Festwoche, da passiert Folgendes. Am letzten Tag, heißt es dort, dem Höhepunkt des Festes, stellte sich Jesus hin und rief mit lauter Stimme: Wenn jemand Durst hat, soll er zu mir kommen und trinken. Jeder, der an mich glaubt, so sagt es die Heilige Schrift, Ströme von lebendigem Wasser werden aus seinem Inneren fließen. Jesus bezog dies auf den Heiligen Geist. Den sollten die erhalten, die zum Glauben an ihn gekommen waren. Denn der Heilige Geist war damals noch nicht gekommen, weil Jesus noch nicht in Gottes Herrlichkeit aufgenommen war. Ich finde das total interessant. Jesus, der bittet nicht hier höflich, mal so sein Statement dazu abzugeben, was es heißt, Durst zu haben und so weiter. Oder seine Sicht der Dinge vielleicht vortragen zu dürfen. Er schreit sogar, hat jemand Durst? Hat jemand Durst? Ist da jemand, der wirklich Durst hat? Wenn da jemand ist, der wirklich Durst hat, dann komm zu mir. Dann komm zu mir. Hier bei mir gibt es, wonach ihr euch eigentlich sehnt. Nämlich Gott selber. Lebendiges Wasser. Gottes Herz, Gottes Liebe in euer Herz. Hier bei mir fängt es an. Alles soll neu werden. Kommt nur her zu mir. Aber was genau sagt er eigentlich? Wozu ruft er eigentlich? Was bietet er? Und das müssen wir uns mal angucken. Da tun sich nämlich Fragen auf, die erstmal ganz einfach aussehen und dann doch gar nicht so einfach sind. Zum Beispiel, was ist das? Lebendiges Wasser trinken. Das ist doch komisch, oder? Lebendiges Wasser trinken. Weißt du das? Was das heißt? Wenn du Christ bist, wenn du diese Beziehung zu Gott hast, wie würdest du das jemandem erklären, dieses lebendige Wasser zu trinken? Wie erlebst du das in deinem Alltag, wenn du oder wo du von diesem lebendigen Wasser trinkst? Und vielleicht haben wir ja nachher die Möglichkeit, beim Abendmahl mal so ein Statement vielleicht abzugeben, als Ermutigung für uns alle, wie das bei dir aussieht, lebendiges Wasser zu trinken. Und wie du das erlebst. Das Schwierige mit dem Evangelisten Johannes ist, dass er uns so tolle Bilder mitgibt. Und wenn man dann fragt, was das bedeutet, finde ich, wird es schon ein bisschen schwierig. Die Geschichte vom Durst und das Wasser, das ist ja noch ziemlich klar. Aber jetzt, was genau bedeutet es, wenn durstige Menschen lebendiges Wasser trinken? Da finde ich es schwierig. Jesus redet erst mit dem Bild vom Wasser und dann redet er ohne Bild vom Heiligen Geist. Das lebendige Wasser zu trinken und den Heiligen Geist zu bekommen, das ist dasselbe. Der Heilige Geist ist ja nicht irgendeine Kraft, nicht irgendein Ding, sondern es ist Gott selber. Der Heilige Geist ist Gott selbst in uns. Hier, jetzt unter uns. Und lebendiges Wasser trinkt, wer den Geist Gottes bekommt, wer ihn aufnimmt und wer es zulässt, dass der Heilige Geist, der Geist Gottes, also Gott selber, bei ihm wohnt und bei ihm wohnen kann. Lebendiges Wasser trinkt, wer sich vom Heiligen Geist führen lässt. Wenn ich mich wirklich bestimmen lasse von dem Reden Gottes in mir, durch das Wort Gottes natürlich geprägt, ganz stark. Und wo das passiert, so ganz real und doch auch immer wieder total geheimnisvoll, da erfüllt sich unsere tiefste Sehnsucht. Dass nämlich der Durst meiner Seele, meines Herzens gestillt wird. Da verstehen wir, wer Gott ist, weil der Heilige Geist uns das zeigen möchte, wer Gott ist. Da kehren wir vielleicht auch um, oder da kehren wir sicher um, denn der Heilige Geist deckt auch in uns Dinge auf, die uns letztlich kaputt machen, die uns nicht unseren Durst stillen. Da wird auch vor allem Jesus in den Mittelpunkt gerückt, denn der Heilige Geist, der hat nur ein Lieblingsthema. Es geht immer und immer wieder darum, dass er Jesus in uns groß machen möchte. Das, was Jesus getan hat für uns, das, was er sein möchte für uns. Jesus wird uns wichtig. Wir staunen immer wieder darüber, dass dieser Jesus sein Leben gelassen hat für mich. Wir begreifen, was er für uns tat. Und wir erleben einen tiefen Frieden, weil wir durch Jesus endlich zu Hause sind. Und wir erleben eine wachsende Liebe zu Jesus und zu allem, was Jesus liebt, was ihm gefällt. Und eins noch, Jesus spricht hier auch davon, dass wo dieses lebendige Wasser fließt, das heißt, wo der Heilige Geist einzieht und lebt und das Sagen hat, da entsteht nicht so ein, ja, wie soll ich das nennen, dass es immer nur um mich geht, ne? So dieses Verliebtsein in sich selber oder dass ich eben mein eigenes Ego pflege. Sondern dieser Strom lebendigen Wassers, der will raus. Wir haben ja gerade von Ströme lebendigen Wassers gelesen. Das möchte raus, auch zu anderen Menschen. Das ist nicht nur für mich. Das heißt, da werden Menschen in meiner Nähe erfrischt, um im Bild des Wassers zu bleiben. Das tut ihnen gut, mit mir zusammen zu sein, wenn ich dieses lebendige Wasser getrunken habe. Da werden Menschen auch in meiner Nähe ermutigt und gestärkt und ihr Durst wird gestillt. Ich finde, das ist auch so etwas wie ein Test für uns, für unseren Glauben, ob Menschen in unserer Nähe wirklich aufblühen, gestärkt und ermutigt werden oder ob wir für die anderen eher anstrengend sind oder ob wir das Leben aus ihnen vielleicht sogar auch raussaugen. Klar, ich weiß, es gibt auch Menschen, es gibt auch Christen, die vielleicht mehr getragen werden müssen, weil ihr Leben in besonderer Weise herausgefordert ist durch irgendwelche traumatisierten Erlebnisse oder wie auch immer. Das ist oft so. Trotzdem glaube ich, dass es auch immer wieder einen Weg raus gibt, auch da heil zu werden. Dass es auch manchmal ein ganz, ganz langer Weg ist. Aber wie gesagt, das ist ein Test für uns. Werden Menschen wirklich auferbaut in meiner Nähe, kriegen sie richtig Lust zu sagen, wow, Mensch, das, was der hat, das macht mir Mut. Paulus fragt zum Beispiel im Römerbrief, was tut der Heilige Geist? Und er wird antworten, der Heilige Geist sorgt dafür, dass die Liebe Gottes in unsere Herzen ausgegossen wird. Die Liebe Gottes ausgegossen wie lebendiges Wasser in unsere durstigen Herzen. Klar, erstmal für mich persönlich, für uns, aber dann auch für andere. Deswegen ist die Liebe Gottes in unser Herz, dass wir das weitergeben an andere, dass das ausstrahlt. Worum geht es hier? Es geht darum, dass wir noch einmal begreifen, vielleicht auch erstmals begreifen, worum es im christlichen Glauben eigentlich geht, worum es in meiner Beziehung zu Jesus eigentlich geht. Es geht nämlich nicht zuerst darum, dass wir bessere Menschen werden. Es geht nicht in erster Linie darum, dass ich mir mehr Mühe gebe, das Gute zu tun und besonders lieb zueinander zu sein. Der christliche Glaube, das müssen wir immer wieder sehen, das ist nicht in erster Linie Moral. Es geht nicht zuerst darum, dass wir immer tiefere Erkenntnisse bekommen. Dass ich immer mehr weiß, was richtig ist und falsch ist. Es geht auch nicht darum, dass wir uns besser fühlen. Und dass wir von tollen Gefühlen, von tollen Empfindungen durch den Tag getragen werden. Auch darum geht es nicht. Weil der christliche Glaube ist nicht zuerst Gefühl. Das haben wir, denke ich, auch immer wieder in den Predigten über den Philipperbrief gehört. Worum dann geht es im christlichen Glauben? Leute, es geht darum, dass Gott selber einen Platz hat in meinem Leben. Dass er Raum hat in meinem Leben, in uns. Dass er in uns wohnt, dass er das Sagen hat. Dass alles, was wir tun, dass er das steuern darf. Dass er auch mein Fühlen und auch mein Denken steuern kann. Und dass er uns auch vor verseuchten Quellen fernhält, die alles versprechen und nichts halten. Und das finde ich ganz wichtig, auch in diesem Punkt, weil ich glaube, dass das jeder in irgendeiner Form mitbekommt, wenn er Gott erlebt, dass er lernt, ja, man sagt ja, die Geister zu unterscheiden. Dass ich wirklich lerne und befähigt werde von Gott, Dinge zu unterscheiden. Welche Quelle ist wirklich schlecht für mich? Und welche tut mir gut? Welche Quelle ehrt nicht Gott? Und welche Quelle ehrt Gott? Es geht um den Vater, es geht um den Sohn und es geht um den Heiligen Geist. Aber diese drei, nicht, dass sie, wer weiß, wie weit weg ist. Ich weiß, das ist immer wieder total geheimnisvoll. Aber das sind diese drei, die leben nicht, wer weiß wo, in irgendeiner anderen Welt, mit der wir überhaupt nichts zu tun haben. Sondern die leben hier in uns und unter uns. In unserer Gemeinschaft heute Morgen. Und auch ganz persönlich bei dir. Auch gleich beim Abendmahl. Und noch viel wichtiger, dass wir das wissen und mitnehmen, auch in der nächsten Woche, in unserem Alltag. Weil da bewährt sich das ja. Und dann auch auf den Höhen. Auch das haben wir immer wieder gehört im Philipperbrief. Genauso, ob wir auf der Höhe leben oder in der Tiefe leben. Und wenn es hart wird und wenn es ganz schwer wird, und wenn wir Tolles erleben, ob privat oder beruflich oder wie auch immer, und wenn die Gefühle Achterbahn fahren, er ist da und er wohnt in uns und wir gehören ihm. Und dass ich es weiß und dass mich das trägt. Und dann auch eine Frage, wo wir denken, ja, eigentlich ist das doch alles klar. Wie bekomme ich dieses Wasser eigentlich? Und Jesus ruft, wer Durst hat, der soll kommen. Okay, muss ich gar nicht fragen, weil diese Frage stellt sich, wenn wir nur zuhören. Habe ich dieses lebendige Wasser getrunken? Habe ich dieses lebendige Wasser getrunken? Ist das alles bei mir der Fall, was ich gerade beschrieben habe, was das heißt und was das heißen kann? Und manchmal natürlich im Idealfall. Und jetzt müssen wir richtig aufpassen. Manche fragen ja gerne viel in ihren Predigten. Sie reden über das Gute, das Gott gibt. Und dann fragen sie, wie hältst du es mit Jesus? Was erlebst du mit ihm? Und ich finde das gar nicht immer so ungefährlich. Natürlich darf man solche Fragen stellen, auf jeden Fall. Denn diese Frage stellt sich ja wie von selbst, wenn wir noch klar im Kopf sind. Sind wir durstig? Klar, keine Frage. Sehen wir uns nach all dem Guten? Und wenn wir nicht betäubt sind durch all das, was so vorläufig ist und was so kurzlebig ist, dann werden wir uns nach dem sehen, das nicht vergeht. Dann zieht es uns immer wieder zu den Quellen, aus denen wirklich lebendiges Wasser fließt und sprudelt. Und dann werden wir uns fragen, ob wir denn auch haben, was hier versprochen wird. Oder ob wir nur so äußerlich dazugehören, ohne jemals wirklich erfahren zu haben, was es heißt, wenn Gott selbst in unserem Leben wohnt. Und trotzdem Vorsicht. Vorsicht falle. Denn diese Frage lässt uns ja nur auf uns gucken. Wie so ein prüfender Blick auf unserem Leben. All das, was da aufgezählt wurde, habe ich auch nur ansatzweise etwas davon erlebt? Und was, wenn nicht? Wir gucken dann auf uns und wir klammern uns an uns selber und kommen nicht wieder los. Und wo das passiert, da wird es irgendwie immer schwerer, da wird es immer depressiver und immer dunkler, vielleicht auch trauriger oder wie auch immer. Wir spüren den Durst, aber wir denken, dass wir meilenweit von der Quelle entfernt sind. Jesus sagt nicht auf dem Höhepunkt des Festes, prüft euer Durst, ob euer Durst an der richtigen Quelle gestillt wird. Jesus sagt nicht, guck mal richtig lange hin, wie es in euch aussieht. Er sagt, ist da jemand, der Durst hat? Das fragt er. Ist da jemand, der Durst hat? Wer immer das hört, der soll kommen und er soll trinken und er soll glauben. Leute, mehr ist nicht nötig. Komm einfach und immer wieder zu Jesus. Das ist unser Job. Oder wir, um es noch positiver zu formulieren, das ist nicht nur unser Job, sondern das ist ein absolutes Privileg, immer wieder zu Jesus kommen zu dürfen. Und dann zu wissen, und er sorgt für den Rest. Das heißt, ich brauche nicht immer wieder auf mich gucken. Ist das jetzt auch alles da? Klar ist das auch wichtig, aber nicht in erster Linie. Komm mit deinem Durst. Komm, wenn du merkst, dass da mehr Sehnsucht ist als Erfüllung. Komm, wenn deine Gefühle gar nicht so toll sind, wenn deine Gefühle gar nicht so über allem stehen und erhaben sind. Komm, wenn du vieles nicht verstehst. Komm, wenn dein Glaube dir schon länger verloren gegangen ist. Und komm, wenn du eigentlich noch nie gekommen bist. Komm und trinke und schmecke, wie wir das beim Abendmahl auch immer sagen. Schmecke, seh das, wie gut eigentlich Gott zu dir ist und wie gut er es mit uns meint. Komm zum Abendmahl, wenn deine Seele wirklich Durst nach lebendigem Wasser hat, nach Leben, nach einer Beziehung mit Jesus, dann komm mit offenen Händen, komm aber mit leeren Händen. Nicht mit, ach, das kriege ich auch noch selbst hin. Kennt ihr das manchmal, so diese Schiene? Und dann machen wir uns auf und leisten und leisten und leisten. Ja? Mit leeren Händen bedeutet absolute Kapitulation. Hast du das schon mal vor Gott wirklich so ausgesprochen? Schon mal vor Gott so, auch gefühlsmäßig so vor ihm gestanden und hast gesagt, Gott, ich schaff das nicht. Nicht, weil du gemerkt hast, du bist total am Ende, sondern vielleicht auch gerade mal als eine bewusste Entscheidung, boah, Mensch, was versuche ich denn alles noch selber? Sehe ich das gar nicht mehr, dass ich immer nur noch dabei bin, das selber zu managen und zu sagen, ich kapituliere wirklich jetzt vor dir. Jesus, ich habe so einen Durst. Ich brauche lebendiges Wasser. Und dann heißt es, ja, dann komm. Komm und dann such die Stille. Halt das mal aus vor einem Kreuz. Halt das mal aus, wirklich an einem stillen Ort. Setz dich Jesus aus, er ist da. Und dann bitte ihn, Herr, ich brauche deinen Heiligen Geist. Ich brauche dich in mir. Und eine letzte Frage. Wann kriege ich dieses Wasser? Gar nicht so einfach, diese Frage, weil ich gerade gesagt habe, dieses lebendige Wasser und das mit dem Heiligen Geist, das gehört zusammen. Jesus ruft auf dem Fest, komm zu mir und trinkt. Das klingt wie wenn Jesus ruft, Durst haben, komm, trinken, fertig. Allerdings meldet sich danach Johannes zu Wort und er sagt, das sagte er vom Heiligen Geist, der aber noch nicht da war, weil Jesus noch nicht verherrlicht war. Also er war noch nicht gekreuzigt, noch nicht auferstanden und zum Vater zurückgegangen. Das klingt wie noch nicht. Das klingt nicht nur so, das steht er ja auch so. Noch nicht. Also was denn jetzt? Jetzt sofort, unmittelbar oder noch nicht? Jetzt ohne Bild? Haben wir den Heiligen Geist? Oder haben wir ihn nicht? Wir könnten ja denken, okay, auf dem Fest damals, da lag das alles ja wirklich noch vor ihnen. Jesus war noch nicht gekreuzigt, er war noch nicht auferstanden, er ist noch nicht zurückgegangen zum Vater. Aber heute ist das doch schon alles passiert. Jesus ist doch auferstanden, er ist doch gekreuzigt und er ist wieder zum Vater zurückgegangen. Pfingsten haben sie ja auch schon gefeiert. Der Geist ist gekommen Also für uns dürfte dieses noch nicht erledigt sein, oder? Nein, ich meine, dass das noch nicht erledigt ist. Es bleibt dabei, es geht immer wieder so. Wir spüren unseren Durst. Wir stehen in Gefahr, eher in trüben Quellen unseren Durst zu stillen. Und wir brauchen das immer wieder in unserem Leben. Ich merke das jedenfalls, dass Jesus ruft, hat da jemand vielleicht Durst? Dann komm zu Jesus und such die Gemeinschaft mit ihm. Und dann stillt er unseren Durst und wir schmecken das lebendige Wasser. Und der Heilige Geist tut dann seinen Job in unserem Inneren. Und dann geht es wieder von vorne los. Und so bleibt es erst einmal. Am Ende der Bibel erst löst sich der Knoten. Da erzählt Johannes ganz am Ende der Offenbarung, es wird ein Strom lebendigen Wassers vom Thron Gottes ausgehen. Und auf beiden Seiten des Stroms werden Bäume wachsen. Die bringen 12-mal im Jahr Frucht. Und die Blätter der Bäume werden wie Medizin sein. Und diese Blätter werden die Völker heilen. Was für ein Bild. Wer wird denn dann dabei sein? Die, die richtig geglaubt haben? Richtig geglaubt haben? Die frommen? Die mit der weißen Weste? Die alles toll nach außen hin beieinander haben? Sind das die? Nein, denn zum letzten Mal in der Bibel nimmt Jesus das Wort und seine letzten Worte in der Bibel heißen: Wen da dürstet, der komme. Und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Wer ist dabei? Der, der Durst hat. Wir kommen als die Durstigen und wir bekommen umsonst. Und an diesem Tag, der in der Offenbarung beschrieben wird, gibt es kein noch nicht mehr. Dann gibt es nur noch Erfüllung und Vollendung. Aber eben erst dann. Bis dahin gilt, komm zu Jesus. Und immer wieder werden wir das schmerzhaft spüren. Noch nicht vollkommen. Noch nicht endgültig. Umso dringender brauchen wir die Tage und die Orte, an denen Jesus uns zu sich ruft und lebendiges Wasser austeilt. Und dass wir gleich Abendmahl feiern dürfen. Ich finde, das ist eigentlich, früher hat mir das auch wenig gesagt, da war ich irgendwie nicht dabei, keine Ahnung. Ist vielleicht zu viel Routine gewesen, einmal im Monat Abendmahl feiern. Oder in der Brüdergemeinde haben wir das jeden Sonntag gemacht. Aber ich finde das einfach als ein Platz, also der tollsten Plätze, die es eigentlich überhaupt gibt. Eins der vornehmsten Plätze, beim Abendmahl dabei sein zu dürfen. Weil da hören wir es ganz persönlich. Und auch in einer tiefen Gemeinschaft. Wenn du Durst hast, komm, nimm, trinke, glaube, hier ist für dich durstigen Menschen Wasser des Lebens. Wasser des Lebens, Heiliger Geist. Der Anfang, dass etwas heil wird, Beginn einer neuen Welt.